I might switch to German now to announce the third talk. Ich darf jetzt auf Deutsch zurückwechseln. Announcing Oskar Haas from the St. Anna Children's Hospital, vom St. Anna Kinderspital, Laborleiter des Allgemeinen und des Hämatologischen Labors. Oskar Haas ist in dem Jahr geboren, in dem Watson und Crick die Doppelhelix publiziert haben. Das hat vielleicht schon seinen Werdegang reformiert. Er hat dann in Wien Medizin studiert, zu einer Zeit, als vor allem in der Krebsforschung vom Bishop Ende der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zum ersten Mal virale Krebsgene in Tumoren gefunden wurden. Eine sehr aufregende Zeit, die die Erklärung des Mechanismus der Onkogenese nahegelegt hat. Ich glaube, dass davon auch großteils sein Hang zur Genetik gekommen ist. Er war dann in Buffalo und hat dort bereits zytogenetische Untersuchungen gemacht, vor allem an Zellen von chronisch myeloischer Leukämie, und dort auch eine erste Publikation darüber herausgebracht. Und ist danach nach Buffalo in das St. Anna Kinderspital gekommen, später dann auch Mitglied des Kinderkrebsforschungsinstituts. Er hat eine bedeutende Rolle als Referenzlabor in großen internationalen Leukämiestudien gespielt, und ich kann für die Institution sprechen, in der wir beide beschäftigt waren oder noch sind, dass diese großartige Zusammenarbeit aus Forschung und klinischer Onkologie nicht nur uns persönlich wissenschaftliche Erfolge, sondern letzten Endes auch der Medizin, insbesondere in der Behandlung, Diagnose und diagnosespezifischen Behandlung der kindlichen Leukämie erbracht hat. Er hat etliche hochrangige Publikationen. Interessanterweise eine der ersten 1984 über das Netherton-Syndrom, von dem wir heute auch schon fast gehört haben. Und zuletzt, und das schließt auch ein bisschen an, connected probably a little bit to the latest presentation or the field of research, Mr. Berger is going on. It's a blood paper published in 2022, this year in July. Epigenetic regulator genes, direct lineage switching in MLL-AFL leukemias. This is something we were very much interested in, very special leukemias, which might look lymphoblastic and then might look myeloid, and leads immediately to epigenetic mechanisms. Thank you very much, Oskar. Danke, Oskar. Bitte an die Bühne.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mir zwar das ausgesucht, dass ich der letzte Redner bin hier, aber bei dem vorgegebenen Thema ist es natürlich extrem schwierig, weil eigentlich schon das meiste gesagt wurde, was man sagen kann über Mendel. Vieles wird ein bisschen redundant sein, aber auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen eine andere Sichtweise auf das Thema auch bringen. Und ich möchte mal damit beginnen. Also das Thema ist eigentlich die universelle Gültigkeit der Vererbungsgesetze und was daraus wurde. Meine persönliche Sichtweise, aber ich hoffe, Sie stimmen mir teilweise zu. Und beginnen möchte ich mit einem Zitat, das ich gefunden habe von einem Interview von einem Professor für Wissenschaftsgeschichte, der natürlich zuerst einmal das, was der Mendel geleistet hat, gelobt hat. Aber dann hat er gemeint, die Genetik hat sich zur Molekulargenetik weiterentwickelt. Sie hat mit Mendels Denken nur mehr wenig zu tun. Ich sehe das nicht so, und daher Professor Berger sieht das auch nicht so. Gut, und es gibt so elementare Formeln, sehr simple Formeln in der Naturwissenschaft, die eigentlich einen großen Impact haben. Und zwar, das gibt es in der Mathematik, das gibt es in der Physik, wie Sie sehen, Pythagoras und Einstein, sehr simpel, aber sehr erklärende Welt. Und eine davon ist eigentlich die in der Biologie und in der Genetik, und das ist eigentlich die einzige Formel, die ich in der Biologie kenne, die man so schreiben kann. Die Formel ist eine Erfindung von mir, also es ist nicht ganz korrekt, aber es passt irgendwie ganz gut zum Pythagoras dazu, weil es sehr ähnlich ausschaut. Ja, aber es ist trotzdem mehr oder weniger, wenn man das sieht, kann man ungefähr verstehen, was der Mendel gemeint hat. Und wie kommt man, was war eigentlich der Hintergrund vom Mendel dazu? Heutzutage in Retrospekt sehen wir ihn als Gigant der Wissenschaft an, aber umgekehrt haben wir jetzt auch heute schon gehört und wie Sie auch noch hören werden, war es eigentlich ein ganz normaler Mensch, der hat irgendwo in einem Kloster gesessen, ist aber keine Familie gehabt hat und deswegen zumindest am Anfang Zeit gehabt hat, sich damit zu beschäftigen, aber eigentlich nicht besonders begabt war, aber bis zu seinem Lebensende besonders neugierig. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das als Wissenschaftler ist. Und die andere Frage, die sich mir gestellt hat, war Mendel erfolgreich? Jeder würde sagen jetzt, natürlich war er erfolgreich, sonst würde man hier nicht stehen und nach 200 Jahren noch über ihm reden. Aber wenn man das jetzt aus einer persönlichen Sicht betrachtet, war er vielleicht nicht so erfolgreich, weil er eigentlich das, was er geschaffen hat und das, was gut war, hat er eigentlich nie erlebt. Das heißt, 30 Jahre später ist dann plötzlich schon langsam gekommen, dass es vielleicht eine gute Idee war. Und das hat er mit vielen Leuten oder vielen Erfindern oder Künstlern auch gemeinsam. Hier exemplarisch nur vier dargestellt. Der Alfred Wegener, dem ist das Gleiche passiert, der hat die Kontinentaldrift gefunden. Der Charles Babbage hat den Computer erfunden, aber das Konzept, also der Computer, ist eigentlich lange nachdem er tot war, erst gebaut worden. Der Vincent van Gogh kennt natürlich jeder, ist mehr oder weniger verhungert und dann aber ganz berühmt geworden und Detter der Franz Schubert. Das heißt, es gibt gewisse Genies, die verkannt werden oder eigentlich erst viele Jahre später dann eigentlich berühmt werden. In der Retrospektiv sieht man das dann immer wieder anders, das ist prospektiv. Und die Frage, die sich dann mir auch noch gestellt hat, warum wurde Mendels Bedeutung seinerzeit nicht erkannt? Generell sagt man dann immer, er war eigentlich seiner Zeit voraus. Das stimmt aber eigentlich nicht, weil wie wir auch gehört haben, hat es zu der Zeit schon, hat eigentlich schon gebrodelt und es war das Interesse für die Vererbung und so das Gefühl dafür, wie das funktioniert, war eigentlich schon vorhanden. Das war eigentlich ein Umfeld, ein sehr stimulierendes Umfeld. Das Problem dabei war, dass natürlich die materielle Basis der Vererbung, die DNA oder auch prinzipiell die DNA, eigentlich noch nicht bekannt war und deswegen, oder auch die Chromosomen, und deswegen eigentlich auch nicht keine Idee war, wie das überhaupt funktionieren sollte. Noch dazu ist das, was er gefunden und propagiert hat, eigentlich hat den damaligen Auffassungen widersprochen. Und so wie wir das auch gehört haben, ich glaube, soweit ich das gelesen habe, diese Experimente mit dem Habichtskraut hat er erst nach den Erbsen gemacht. Ja. Ich habe geschrieben als Validierung, aber es war nicht wirklich die Validierung, sondern hat andere Systeme, also nicht nur das Habichtskraut, sondern auch andere Systeme angeschaut letzten Endes. Aber das Problem dabei war, dass er dort nicht das Gleiche gefunden hat wie den Erbsen. Ja, und deswegen große Selbstzweifel gehabt hat, ob das, was er bei den Erbsen gefunden hat, wirklich allgemeine Gültigkeit hat. Für die Erbsen hat er gesagt, okay, aber ob das jetzt sozusagen generell so ist, das ist nicht klar. Und außerdem hat er sehr viel Respekt von führenden Wissenschaftlern gehabt, deswegen ist er auch bei dem Studium immer gescheitert, letzten Endes. Und viele dann seiner Konsorten haben halt dann auch gesagt, das ist ein kleiner Abt aus Brünn, was soll uns der schon sagen? Und das, was uns heute noch trifft, ist natürlich alles, was er jetzt dokumentiert gehabt hat, seine ganzen Erbsenversuche etc. etc., wurden nach seinem Tod ausgemistet und verbrannt, wie wir heute gesagt haben. Und das ist heute natürlich ewig schade. Die nächste Frage, die sich ergibt, was hat der Mendel überhaupt gewollt? Was hat er gesucht? Das, so wie wir das heute sehen, ist die Post-Hoc-Interpretation. er versucht, die Regeln der Vererbung zu verstehen. Weil man, das hat er im Prinzip ja auch gefunden, aber die Frage ist, ob er es verstanden hat. Die revisionistische Interpretation ist, er war primär daran interessiert, herauszufinden, ob Hybridisierungen neue Spezies produzieren können. Das war ja eigentlich sozusagen auch die Züchtungsexperimente, die man halt dann mit Pflanzen oder mit Tieren dann gemacht hat. Und das war eigentlich der praktische Ansatz, der am Anfang zumindest wesentlich wichtiger war, als dann der theoretische Ansatz herauszufinden, wie das mit der Vererbung funktioniert. Die Frage ist jetzt, was fasziniert heute noch an Mendel als Person jetzt, nur die Person? Ja? Was mich fasziniert hat, er hat ein sehr breit gefächertes Interesse gehabt. Er hat Physik studiert, Mathematik studiert, Logik studiert, Theologie, Ökonomie, Wein- und Obstbau, also alles kraut und drüben durcheinander, was es so gegeben hat zu der Zeit, und war ein besessener Pflanzenzüchter und Gartenbauer, der sich mit Botanik, Bienenzucht und Meteorologie beschäftigt hat. Also so viel Zeit hat man nur, wenn man ein Abt in Brünn ist. Und er hat dann, das Besondere daran war, er hat ungewöhnliche Methoden verwendet für seine Experimente oder für seine Beobachtungen eigentlich und hat unzählige Einzelbeobachtungen gemacht. Ich habe mal gelesen, dass er weit über 300.000 Erbsen gezählt hat. Ja? Das heißt, er hatte Ausdauer. Das hat er über viele Jahre gemacht. Ja? Und er hat aber, und das können wir vielleicht später nochmal diskutieren, aber nach den Unterlagen, die ich gefunden habe, hat er sehr wohl zwischen Merkmalen und Elementen der Vererbung schon unterschieden gehabt. Jetzt nur von der Bedeutung her. Aber das Wichtige jetzt in dem ganzen Konzept und auch für uns ist heute, dass er die Bedeutung der Zahlenverhältnisse erkannt hat und eigentlich auch daraus die richtigen Schlussfolgerungen gezogen hat. Und das sind eigentlich mehr oder weniger, egal wie man das jetzt sieht, aber die Gene sind eigentlich die digitale Einheit oder Elemente der biologischen Information. Und so wie wir auch von Professor Jocke schon gehört haben, gibt es natürlich Phänomene in der Genetik wie Vererbung, Mutation, Variation, Vielfalt und Evolution sind von der Struktur der DNA ableitbar und determiniert. Ja? Aber was letzten Endes daraus wird oder welche DNA-Sequenzvariante wie eingreift dann letzten Endes in den weiteren Ablauf, wie die Prozessierung stattfindet, gibt keinen Hinweis darauf, wie was dabei herauskommt. Also es gibt keinen automatischen Erklärungsmechanismus, wie die gespeicherte Information verwendet wird und aufbereitet wird und umgesetzt wird. Und das kann man als bestes Beispiel hier beim Schmetterling sehen, weil hier ist das Ei, das ist die Raupe, das ist die Puppe und das ist der Schmetterling. Und wenn man das System nicht kennen würde, würde man niemals herausfinden, dass das eigentlich das gleiche Genom ist, aber eigentlich nur das Genom verschieden prozessiert wird im Laufe der Zeit. Das haben wir auch schon in ähnlicher Art und Weise gesehen. Ein wesentlicher Punkt war natürlich, dass die Weitergabe von Merkmalen jetzt und nicht unbedingt von Elementen von Generation zu Generation untersucht hat. Und er hat 2 Jahre gesucht, die Zahlen haben wir schon gehört, 22 von 34 Erbsensorten aus ca. 28.000 Pflanzen und 13.000 Nachkommen herauszufiltern. Also schon allein das ist eine Leistung, um einmal überhaupt das zu finden. Und das ist eigentlich auch ein wesentlicher Punkt, zumindest in der Medizin oder in der Grundlagenforschung, dass man eigentlich zuerst einmal definieren muss, was man sucht oder bestimmen muss, was es ist, auch bei statistischen Analysen, molekulargenetischen Analysen. Sonst kann man nur sagen, ich will es jetzt auf Englisch nicht sagen, aber Mist rein, ja, kommt Mist raus. Aber das hat funktioniert. Er hat eigentlich alle diese Merkmale dann aus diesem Topf dann spezifisch herausgesucht und hat damit seine Experimente gemacht. Und wie auch schon gezeigt worden ist, ist eigentlich schon seit Gedenken der Menschheit ist eigentlich schon versucht worden, immer wieder Züchtungen zu machen oder bestimmte Merkmale, die wesentlich sind, vor allem in der Landwirtschaft, sei es jetzt an Pflanzen oder sei aus Tieren, bestimmte Merkmale herauszuzüchten. meistens ein bisschen mit Versuch und Irrtum und ein bisschen Intuition und Gefühl dafür. Aber die richtige Selektion von Merkmalen hat natürlich erst die Erkenntnis gebracht, wie das Ganze vererbt wird und auch wie die genetischen Grundlagen dafür sind. Und das Problem, das ich Ihnen hier zeigen will, oder zeigen will, ist letzten Endes alles, was man jetzt so herauszüchtet heutzutage, wie zum Beispiel Mais oder auch die Hühner, sind so hochgezüchtet, dass die ohne menschliches Zutun alleine in der Wildbahn nicht mehr überleben können. Ja? Die Körner von dem Mais sind so hart, dass sie eigentlich nicht mehr von selber aufgehen. Also das heißt, es hat ein gewisses Ende dann. Und da gibt es ein schönes Wort, den Deutschen zumindest, herausmändeln, das haben Sie sicher auch schon gehört, hängt natürlich mit Mendel zusammen und bedeutet eigentlich nichts anderes als hochzüchten. Und auch das hat man natürlich bei vielen Tierarten schon gemacht und vor allem bei Haustieren. Und es gibt ja x Hunderassen, wo man ganz bestimmte Merkmale herauszüchtet. Ja? Und wenn man sich dann Tiere anschaut, wie den Dackel oder diese kleinen Hähe etc., das sind eigentlich auf der einen Seite Tiere, die alleine in der Wildbahn nicht mehr überleben könnten, aufgrund ihrer Merkmale, und eigentlich dort bei der Züchtung also für die Haustiere sehr teuer sind, wenn man sowas kauft, ja? Aber beim Menschen wird man sowas eigentlich als Syndrom bezeichnen. Ja? Und das ist, bei den Tieren ist das hochwertig und bei den Menschen ist das eigentlich etwas, was eigentlich nicht so sehr geschätzt wird. Im Laufe der Zeit war das natürlich dann so, dass sich irgendwann einmal auch die Bevölkerung da schon irgendein Gefühl gekriegt hat für die Genetik und für den Vererbungsmodus. Ja, und letzten Endes hat dann die Medizin auch nicht mehr umhin können und hat sich eigentlich auch damit beschäftigen und auseinandersetzen müssen. Und das, was eigentlich auch schon angeklungen ist, es gibt natürlich jetzt von dem, was aus genetischen Merkmalen herauskommt, wie das prozessiert wird, gibt es welche, die eine starke Wirkung haben, solche, die eine kleine Wirkung haben, und solche, wo viele Gene oder Genvarianten interagieren etc. Das ist hier ungefähr aufgezeigt, aber das, was jetzt in diesem Zusammenhang wichtig ist, das, was nach den Mendelschen Gesetzen vererbt wird, sind die Mendelschen oder Mendelian Diseases letzten Endes. Die sind auf der einen Seite selten, aber das ist das, was man jetzt auch in der Medizin und in der Genetik natürlich am leichtesten findet oder auch gefunden hat und auch damit umgehen kann, jetzt praktisch umgehen kann. Und es gibt ungefähr geschätzt 7000 solche Krankheiten mit so einem Erbgang. Ja, und es gibt ungefähr, was ich gelesen habe, an die 400 Millionen Menschen, die damit diagnostiziert wurden. Jetzt geben wird es wahrscheinlich viel mehr, aber die eigentlich irgendwo mal medizinisch auffällig geworden sind. Also es ist eigentlich ein das ist das, worüber wir reden, wenn wir über Mendel reden, letzten Endes. Und der einfachste, der wesentliche Konsequenz von diesen Mendelschen Vererbungslehren war eigentlich das, dass man das in die genetische Beratung umgesetzt hat. Ja, also das sind die zwei autosomal dominant, autosomal rezessiven Erbgänge. Da gibt es noch den Geschlechtschromosom oder X-Chromosom vererbten, aber das ist schon ein bisschen komplizierter und von dem hat der Mendel ja keine Idee noch gehabt, was auch diese Chromosomen noch nicht gegeben hat. Aber da ist jetzt mehr oder weniger das Verhältnis und der Vererbungsmodus eigentlich ziemlich klar. Ja, aber das Problem bei der genetischen Beratung ist natürlich jetzt auch, dass man jetzt, wenn die Betroffenen dann kommen, nicht sagen kann, ja oder nein, sondern eigentlich wieder nur eine statistische Wahrscheinlichkeit angeben kann, so wie es eigentlich auch der Mendel schon gemacht hat mit seinen Experimenten. Das waren eigentlich nur statistische Werte, aber im Einzelfall ist es schwierig vorauszusagen. Noch dazu, wenn man, so wie wir vom Professor Joker gehört haben, dass jede Mutation oder jede Veränderung dann auch noch x bestimmte Effekte machen kann, die kann man dann vielleicht noch mit einberechnen, aber trotzdem, es bleibt bei einer statistischen Wahrscheinlichkeit. Aber man kann natürlich auch Stammbäume aufzeichnen. Ja? Das heißt, das ist ein wesentlicher Punkt, dass man jetzt über viele Generationen rückwärts das untersuchen kann. Es hat natürlich auch schon im Dritten Reich wer gemacht, aber da ist hier im Habsburg-Lothringen der Stammbaum. Und warum ich das auch zeige, ist, weil da gibt es bestimmte Merkmale, phänotypische Merkmale, Kinn und Lippe, die sehr berühmt sind letzten Endes. Und das sind eigentlich Merkmale, also die Habsburger bzw. die Adeligen haben eine relativ große Inzucht betrieben, weil sie halt immer Cousin und Cousine etc. geheiratet haben. Und das hat sich halt sozusagen homogen herausgemändelt. Es gibt dann natürlich auch noch eine andere Krankheit, die Bluterkrankheit in diesen Familien, die aber x-chromosomal vererbt ist. Aber das heißt, man kann Stammbäume untersuchen und das wird natürlich auch jetzt teilweise exzessiv im Internet betrieben, wo man dann halt irgendwo seine Ahnen erforschen kann und das zeichnen kann. Das Bild haben Sie schon gesehen. Der Punkt hier ist natürlich, wenn man schon Stammbäume machen kann, dann kann man in der Zeit auch noch viel weiter zurückgehen. Und wenn man das richtige Material hat und das Richtige findet, kann man dann einmal versuchen, die Entwicklung des Menschen nachzuvollziehen. Die Methoden sind sicher nicht die gleichen wie beim Mendel, aber eigentlich beruht das Ganze trotzdem auf diesen simplen Parametern, die der Mendel dann eigentlich dann gesehen hat. Und man kann das jetzt nicht nur rückwirkend machen, sondern kann auch Populationen miteinander vergleichen. Und da stellt sich heraus, dass eigentlich die Unterschiede, die genetischen Unterschiede innerhalb einer Population von verschiedenen Individuen wesentlich größer sind als die Unterschiede zwischen Individuen von verschiedenen Populationen. Die Unterschiede steigern sich eigentlich nur nicht durch Barrieren und Abgrenzungen, sondern eigentlich nur durch die Entfernung. Je weiter entfernt, desto größer wird die genetische Distanz. Und Menschenrassen oder Gruppen in dem Sinne gibt es nicht, weil sie eigentlich alle mehr oder weniger die gleichen genetischen Merkmale in verschiedenen Varianten und Ausprägungen haben. Das haben wir auch schon gesehen, so ein ähnliches Bild hier. Man kann natürlich jetzt nicht nur die Populationen vergleichen, sondern man kann auch Populationen in verschiedenen Regionen vergleichen und kann dann versuchen, über die Genetik herauszufinden, wie die Migration stattgefunden hat, jetzt in einem größeren Zeitraum, jetzt nicht von 2015 bis 2022 in Österreich, aber so auf einem globaleren Label, wie zum Beispiel Australien bevölkert worden ist, Amerika bevölkert worden sind, welche Völker dorthin gekommen, woher die stammen etc. Das kann man jetzt eigentlich sehr leicht nachvollziehen. Und das würde eigentlich nicht gehen, wenn es nicht diesen Vererbungsmodus geben würde. Und letzten Endes kann man noch weiter zurückgehen und kann eigentlich vom Bakterium angefangen bis zum Menschen und bis zu den ganzen Tieren dazwischen auch versuchen herauszufinden, wie die alle miteinander verwandt sind, beziehungsweise wie die zusammengehören und in welcher Reihenfolge jetzt sich die entwickelt haben. Die Frage, die sich mir auch dann gestellt hat, war, könnte Mendel im heutigen Wissenschaftsbetrieb realisieren? Und ist ja auch schon angeklungen, was würde der Mendel machen, wenn er heute leben würde? Also wenn man sich einmal das anschaut auf der rechten Seite, er war begabt, intelligent und arbeitsam, das würde sicher gut passen. Einzelkämpfer und Teilzeitforscher, das passt schon ein bisschen weniger. Praxisorientiert vielleicht auch noch, aber devot, scheu und schwermütig darf man sicher nicht sein. Ehrlich und bescheiden sollte man sein zumindest. Ja. Er hat keinen Forschungsetat gehabt und er hat insgesamt nur 4 Publikationen gehabt. Ja. Der Einzige, der ihn übertrifft mit der Anzahl von den Publikationen nach unten, ist der liebe Gott, weil der hat nur eine publiziert und das war die Bibel. Und außerdem ist es so, er hat eigentlich ein wesentliches Werk geschrieben mit 28 Seiten als alleiniger Autor. Wenn man jetzt das anschaut, diese Sequenz vom Human Genome, das waren weit über 250 Autoren, die an dieser Publikation teilgenommen haben. Und da fragt sich dann manches Mal für mich, was ist jetzt der größere Verdienst, das, was da beschrieben ist, herausgefunden zu haben, oder die 250 Leute irgendwie in den Griff zu kriegen, um das Gleiche zu machen. Und damit bin ich am Ende meiner Vorstellung. Und das, was der Mendel natürlich gemacht hat, er hat Erbsen gezüchtet. Und damit hat er eigentlich seine ganzen Mitbrüder sehr gut kulinarisch versorgt, letzten Endes. Und das, was uns geblieben ist, dass er uns jetzt seit 150 Jahren, sagen wir mal, letzten Endes sehr geistig mit geistigen Nahrung versorgt. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für diese umfassende und sehr schön illustrierte und spannende Darstellung. Was hat heute noch Bedeutung? Was mich besonders fasziniert, ist auch, wie kommt es dazu, dass man in der Wissenschaft sowas hartnäckig verfolgt. Man braucht, was würdest du sagen, Freiheit und Zeit. Hat er das beides gehabt?
Wenn man eine Idee hat und die verfolgen will, und das weiß ich aus eigenem Erlebnis, dann nimmt man sich die Zeit und die Freiheit.
Schließt ein bisschen an das an, was der Herr Nobelpreisträger jetzt auch gerade öffentlich gesagt hat, dass das vielleicht Elemente sind, die nicht utilitaristisch Grundlagenforschung fördern. Da käme ich zurück zum Vorredner, der mit der Histonmodulation eigentlich Grundlagen erforscht, die, ich wiederhole mich jetzt, auch für die Medizin von großer Bedeutung sind. Ich meine, Histon-Deacetylase-Inhibitoren sind in der Onkologie in Verwendung und ich glaube auch in der Dermatologie beim Lupus-Antikörper. Wirst du das kommentieren?
Naja, das, was jetzt an diesem Beispiel ja wesentlich leichter ist, ist, dass man, wenn man nach diesen Schlagworten sucht, auch die Arbeiten von den Pflanzen finden würde. Ja? Also insofern kann man viel leichter Konnexe herstellen. Ja? Und das war natürlich zu der Zeit, obwohl es schon angesehene Zeitschriften waren, aber das waren Zeitschriften, die eigentlich für den Gartenbau und für die Viehzüchter interessant waren und nicht sozusagen im akademischen Kreis eine große Rolle gespielt haben. Ja? Und auch, ich weiß nicht, wie viele Exemplare da gedruckt wurden, aber wie die Verbreitung letzten Endes und wie viel das dann gelesen haben. Also ich weiß nicht, dass zum Beispiel in Brünn ein Exemplar vom Darwin war, ja, aber der Darwin nie ein Exemplar vom Mendel gehabt hat. Ja. Und also die Interaktion und die Vernetzung ist heute ein wesentlicher Punkt dabei, dass man auch sozusagen interdisziplinär oder über, sei es jetzt von Drosophila, von Fliegen bis zu Pflanzen, bis zum Menschen, bis zum Mäuse eigentlich viel besser herausfindet, wie Systeme dann zusammenhängen und wie man das umsetzen kann.
Gibt es noch Fragen an den Professor Haas? Wenn das nicht der Fall ist, dann danke ich dir nochmal herzlich für die Präsentation und auch den anderen Präsentatoren. Many thanks for the presentations again.